ARD. William und Harry. Ich sage mal, ihre Beziehung ist kompliziert. Geschwister kann man sich nicht aussuchen. Auch die Royals nicht.
Annelies royale Welt. Es kann nur eine geben.
The one and only.
Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um Family Affairs. Da kommt mir gleich so ein Lied in den Kopf. It's a family affair. Chrissy Kahn, kennst du auch?
Nee, andere Generation, glaube ich.
Ach, du kennst es doch, Chrissy
Kahn. Ja, natürlich kenne ich das.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Du hast keine Geschwister.
Nein.
Bist du froh?
Einzelkind, fils unique, sagt der Franzose.
Oh.
Ja, schon. Zwischendurch habe ich mir mal welche gewünscht. Ich dachte, ach, das wäre so schön, dann nicht so allein. Dann kannst du irgendwas mit dem Geschwisterchen machen und so. Mhm. Aber dann haben mich meine Eltern mal gefragt, ja, wie fändest du das und so? Und dann habe ich aber dann gesagt, nee, lass mal sein. Du hast dich ja so dran gewöhnt, weißt du, dann der Einzige zu sein, alles zu haben und irgendwie so diesen Gesamtzustand.
Prinz. Ja, der Prinz. Prinz,
siehst du, der Prinz, genau. Ist wie, als wenn du Royal wärst.
Ah, so. Ja, die Royals
als
haben
fies unik.
Meistens mehrere Geschwister.
Ja, das stimmt.
Ich habe auch einen Bruder, 9 Jahre älter. Und also ich glaube, im Großen und Ganzen hat er es auch leicht, aber auch nicht.
Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, irgendwie, dass der es leicht hatte, der Arme.
Und wir sind sehr verschieden.
Ja.
Also, es gibt ja immer ein Thema mit Geschwistern. Es kann positiv sein, nicht immer negativ, aber es ist manchmal einfach kompliziert. Ich habe es gesagt, William und Harry, und es gibt ganz viele andere Beispiele. Und deswegen habe ich mir heute Felicitas Heine mit hier in Annelies royale Welt geholt. Hallo Felicitas, du bist uns zugeschaltet aus der Pfalz, aus dem schönen Annweiler.
Jawohl,
ach,
genau.
Sehr schön.
Hallo zusammen.
Hallo, du bist Psychologin und du bist immer mal wieder bei uns beim SWR auch im Programm zu hören. Beim Thema Geschwister bist du mir sofort in den Sinn gekommen. Wir brauchen noch eine Expertin, die uns noch so ein bisschen einordnet, die Dynamiken, die da entstehen. Und ja, erzähl doch mal ein bisschen von dir.
Ja, also ich bin, wie schon gesagt, Psychologin. Ich bin systemische Einzelpaar- und Familientherapeutin. In der Familientherapeutin steckt es schon drin. Das heißt, ich habe auch immer wieder gerne mit Familienkonflikten und natürlich auch mit Geschwisterkonflikten zu tun. Mhm. Ich habe meine Praxis in der Pfalz, im schönen Annweiler, und ich habe übrigens auch Geschwister. Ich habe sogar 5 Geschwister und ich bin das Nesthäkchen, und zwar mit riesem Abstand. Also mein nächster Bruder ist fast 17 Jahre älter als ich und alle anderen sind viel älter als ich.
Also 6 Geschwister insgesamt.
Wahnsinn. Oh, herzlichen Glückwunsch an deine Eltern an dieser Stelle.
Ja, es sind auch Halbgeschwister dabei, aha, weil die erste Frau meines Vaters relativ früh verstorben ist und er dann nochmal geheiratet hat, meine Mutter. Aber gefühlt haben wir uns eigentlich immer als Vollgeschwister, sage ich mal.
Also bei Royals gibt es ja nicht so viel Patchwork, ne? Aber an der einen oder anderen Stelle, zum Beispiel in Norwegen, ne?
Ja, gut.
Und Felicitas, es ist nicht dein erster Auftritt auf royalem Terrain, ne?
Tatsächlich nicht. Ich war schon mal eingeladen beim ZDF Royal, darf ich das sagen?
Natürlich.
Ja, genau. Da ging es allerdings gar nicht um Geschwister, sondern da ging es um den klassischen Schwiegermutter-Schwiegertochter-Konflikt, der ja auch bei den Royals durchaus vorkommt.
Gut, wie beide normale Leute, ne?
Ja,
so. Ganz recht. Sind ja auch nur Menschen, die Royals.
So ist das. Ja, also, da können wir auch mal drüber sprechen, irgendwann mal, hör, Chrissy Kahn, schönes Thema. Aber heute sprechen wir über Geschwister. Und ich würde gleich mal einsteigen, ja, ein ganz berühmtes Schwesternpaar. Und zwar, das ist Elizabeth II. Und Margaret. Die waren schon sehr unterschiedlich. Chrissy Kahn, hast du sie irgendwie jetzt mal so präsent?
Ja, habe ich präsent. Ja. Die Countess of Snowdon.
Oh,
ja,
das hallo. Ich vorbereitet.
Ja, habe ich mich mal ausnahmsweise. Aber dann dachte ich mir, Countess, was ist denn das schon wieder? Ja, dann habe ich nachgelesen, Gräfin.
So, ah, siehst du, Gräfin sehr
ist,
gut.
Ja, ich kannte nur den Earl, ne, das ist ja der Graf. Mhm. Aber das ist da die weibliche Form. Das ist, ja, aber gut, wie auch immer. Countess of Snowdon klingt gut, aber das ist auch so ein Ding, ne? Da denkst du dir immer so, meine Güte, ja, die gab's mal, die hast du mal irgendwann irgendwo wie gesehen, sind die in Erscheinung getreten, aber immer dann auch so nebenher. Ne? So ein bisschen.
Ja, die waren ja ganz eng, gerade so, als sie Kinder waren. Während des Zweiten Weltkriegs waren sie ja im Schloss Windsor, waren dort in Sicherheit gebracht worden und waren für sich immer. Also haben zusammen gespielt, also haben jetzt keine anderen, ich sag mal, Gleichaltrigen um sich rum gehabt. Vielleicht mal Cousins und Cousinen, aber nicht wirklich mal von außen reingebracht, irgendwelche anderen Menschen. Und da gibt es schon diese Unterschiede durch den Vater. Und Felicitas, an der Stelle ist es sehr interessant, der Vater König George VI. Sagte mal, Lilibet, das war der Spitzname für Elizabeth, ist mein Stolz, Margaret ist meine Freude. Das ist doch schon mal, ich sage mal, schwierig, wenn man das irgendwie auch hört, oder?
Das ist auf jeden Fall schwierig, aber das spiegelt auch wirklich ganz genau die Situation ja wieder, ne? Also so typisch für die Erstgeborenen ist ja häufig, dass die so Verantwortung und Pflichtgefühl mitbringen, dass die sehr stark auch das Bedürfnis haben, die Erwartungen von den Eltern und vom Umfeld zu erfüllen. Das ist ja auch oft so, ja, du bist die Große, du musst dich kümmern, du musst auf die Kleinen aufpassen, du bist die Vernünftige, du bist die Verlässliche. Das wird einem ja gerne so als Erstgeborene oder Erstgeborene mit auf den Weg gegeben. Das heißt, auf so ein Kind kann man dann auch schön stolz sein als Vater. Und die Jüngeren, also vor allen Dingen die Jüngsten, die haben häufig sehr viel mehr Freiheit. Die können ein bisschen über die Stränge schlagen, die können sich so ein bisschen ausleben, die werden auch gerne verwöhnt. Die haben dann oft auch diese Lebensfreude, ne, was man so bei Freude dann gleich assoziiert. Ja, aber sie stehen halt auch im Schatten von den Älteren.
Elisabeth ist 1926 geboren, Margaret kam 1930 auf die Welt, also so weit auseinander sind sie gar nicht. Und das hat sich dann durchs ganze Leben gezogen. Es war ja erstmal gar nicht so gedacht, dass mal irgendwann Lilibet dann auch die Königin wird. Aber es war auch so, dass, wie du es sagst, sie war schon immer sehr pflichtbewusst, Elizabeth, und Margaret so ein bisschen ungehorsam. Und es hat sich durchs ganze Leben ja wirklich durchgezogen. Klar, Elizabeth war dann an der Stelle ja dann vor Margaret dran, Königin zu werden. Und es hieß ja immer, Margaret wollte das auch gerne. Aber da spiegelt sich das absolut wieder, dass dieses Disziplinierte und man muss ganz in der Spur bleiben und Margaret kann über die Stränge schlagen. Ne? Was macht es denn mit den Eltern dann, wenn die drauf gucken? Sagen die auch, wie schön, wir haben zwei verschiedene Kinder, oder ist das ja ein Spannungsfeld, sage ich mal?
Es kann beides sein. Also diese Rollenerwartungen, die werden ja häufig von den Eltern auch transportiert. Also wir werden ja in so eine Hierarchie reingeboren als Geschwister. Wir kommen auch mit bestimmten Aufträgen dann. Also die werden in der Regel gar nicht formuliert. Also bei den Royals würde ich davon ausgehen, dass das auch klar ausgesprochen und kommuniziert wird. Aber in normalen, in Anführungszeichen, Familien wird es oft so unterschwellig transportiert. Was erwarten wir als Eltern denn von unseren Kindern? Und da kommen einfach sehr unterschiedliche Rollen und Aufträge von oben in der Regel runter. Und je nachdem, wie die Kinder dann auch diese Aufträge annehmen und umsetzen, kriegen sie natürlich dann auch Bestätigung, Anerkennung, Zuwendung von den Eltern. Oder eher so, dann haben sie das Gefühl, naja, ich enttäusche meine Eltern.
Ja gut, die haben ja in dem Fall, haben sie ja auch die beiden eher laufen lassen, vor allen Dingen Margaret eher eigentlich laufen lassen, bis zu dem Zeitpunkt, als ja Margaret Peter Townsend heiraten wollte, der geschieden war.
Ach, von The Who. Outtake, Outtake. Ah ja. Anli Malun, jetzt konnte er Nors bewahren.
Ja, aber echt. Ah, ja, also auf jeden Fall, als Margaret einen geschiedenen Mann heiraten wollte, ist Elizabeth da mit eingeschritten. Was lachst du denn jetzt, Chrissy Khan? Chrissy Khan guckt gerade was. Was
britische Jagdflieger.
Ja.
Ach, guck mal da.
Gleich mal in seinem Telefon geguckt, ob ich jetzt irgendwie falsch was gesagt habe. Ne?
Ich hab den Peter Townsend mit dem Pete Townsend, was ja nur die Abkürzung ist, mit von The Who verwechselt. Aber das hätte auch alles passieren können.
Gut, er war's nicht. Also ich glaube, das war ein bisschen später. So, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also er geschieden und Margaret hätte ihn sehr gern geheiratet. Aber da hat dann die Schwester, sie ist ja auch das Oberhaupt, also Elisabeth die Zweite, auch Oberhaupt der anglikanischen Kirche, gesagt, nee, das geht nicht. Also sie hat interveniert und das ist natürlich auch, ich sag mal, ein krasses Einmischen, ne? Man kann es verstehen, ne, in dieser Konstellation irgendwie, aber das hinterlässt doch Spuren, ne?
Auf jeden Fall. Also, dass sie an der Stelle quasi die familiäre oder die schwesterliche Loyalität der Verantwortung gegenüber dem Land und der Kirche unterordnen musste, das hat mit Sicherheit Spuren hinterlassen. Das passiert aber einfach, wenn innerhalb einer Familie sozusagen diese Hierarchien sich auch in Anführungszeichen in beruflicher Ebene einfach widerspiegeln. Also man hat es, wenn man jetzt von den Royals weggehen wollte, auch durchaus häufig in Familienbetrieben, wo mehrere Generationen zusammenarbeiten. Da gibt es halt immer diese zwei Ebenen. Auf der einen Seite bin ich deine Schwester, deine Mutter oder dein Bruder. Auf der anderen Seite bin ich deine Vorgesetzte, deine Untergebene, die Weisungsbefugte sozusagen dir gegenüber. Und dann, wenn es dann an so einem Punkt zu so einem Konflikt zwischen den beiden Rollen kommt, wenn die Schwester vielleicht gerne übers Herz entscheiden würde und sagen würde, ja, ich gönne dir diese Liebe und ich gönne dir diesen Mann, aber die Königin halt an der anderen Stelle sagen muss, nein, das kann ich nicht machen, ich schaffe damit einen Präzedenzfall historischen Ausmaßes, den ich nicht verantworten kann, dann knallt's natürlich.
Also ist ja immer irgendwie ein Stück weit auch Pulverfass oder Gefahrenpotenzial, Konfliktpotenzial da immer ein großes, ne? Wenn du dann auch noch zusammenarbeitest quasi oder diese Institution, diese Firma Royals.
Das ist ja im Prinzip, genau, ne? Ist eine Firma, aber das kann man wahrscheinlich auch eins zu eins nehmen, sagen wir mal einen anderen, wenn man jetzt ein normales Familienunternehmen reinguckt, ne? Ja. Dass es da so solche vielleicht, jetzt natürlich jetzt nicht in diesem Fall geschiedene, dass das Geschwister irgendwie einen geschiedenen Partner heiraten möchten, eine Partnerin, aber trotzdem dann schon doch so eine Einflussnahme
dann
ist.
Dann hast du
ne?
einen anderen Unternehmen oder wirklich einen, der gar nichts auf die Kette kriegt, kann ja doch auch sein, ne? So ein, den du dir da angelacht hast und so, und dann finden die das natürlich auch nicht so doll und dann hat es einen ganz anderen Stellenwert, als wenn die sonst wie nichts miteinander zu tun hätten.
Und ist sowas zu lösen oder ist das gar nicht zu lösen? Also man kann es ja nur transparent machen und kann beschreiben oder sagen, warum man die Entscheidung so getroffen hat. Also in dem Fall, dass Elizabeth gesagt hat, nee, das geht nicht. Einfach zu sagen, warum ich das mache.
Deswegen tut es natürlich nicht weniger weh, bloß weil ich was verstehe. Aber also ich würde vermuten, dass sie es verstanden hat und dass sie es auch ein Stück weit mitgetragen und akzeptiert hat, weil das Verhältnis zwischen den Schwestern war ja bis zum Ende ein gutes Verhältnis. Also da gab es sicherlich mal Verwerfungen, aber die gibt es zwischen Schwestern, die diese Probleme nicht haben, ja auch mal. Und man rauft sich dann hinterher wieder zusammen. Ich denke, da war es auch ein Riesenplus, dass die so eine breite gemeinsame Basis hatten, dass sie eben als Kinder so eng miteinander waren. Und sowas verbindet ja dann doch stark und schafft so ein starkes Fundament, das dann auch mal so eine Erschütterung übersteht.
Also im Prinzip kann man sagen, entweder passiert was Schlimmes, was einem zusammenschmeißt, oder ist Harmonie besser als jetzt, wenn man sagt, okay, es ist was passiert, was beide so auf der Bahn geworfen hat?
Also ich denke, die meisten von uns fühlen sich in Harmonie eigentlich wohler, als wenn wir Konflikte durchfechten müssen. Aber die Qualität von der Beziehung, egal was für eine Beziehung, Geschwisterbeziehung oder auch Freundschaftsbeziehungen, die zeigt sich ja in der Regel erst dann, wenn diese Beziehung irgendwie auf die Probe gestellt wird. Und da sieht man ja auch bei den Royals durchaus, da gibt es Beziehungen, die haben das einigermaßen gut überstanden. Die haben dann auch vielleicht einen anderen Level anschließend erreicht dadurch, weil man mehr über sich erfahren hat und auch ein Stück weit gereift ist an dieser Krise. Und es gibt andere Beziehungen, die gehen unter so einer Belastung in die Knie oder zerbrechen ganz.
Und ich meine, sie haben sich ja fast täglich angerufen und haben miteinander geredet. Und Elizabeth hat immer gesagt, sie konnte bei ihrer Schwester so sein, wie sie ist. Ne? Also war nicht in dieser extremen öffentlichen Rolle drin und wird beobachtet. Und wie jemand gesagt hat, die Liebe, die Freundschaft und die Komplizenschaft, diese drei Sachen waren beeindruckend bei den beiden. Und bei der Beisetzung von Prinzessin Margaret 2002, da hat Queen Elizabeth auch geweint, was man ja von ihr gar nicht so kannte, weil sie ja immer Kontenance gezeigt hat. Ne? Also da sieht man schon auch, dass sie die intimste Freundin verloren hat.
Ja, aber guck mal, in der Rolle auch, ne? Musst du ja mal sehen, da hatte diese Position. Da ist ja klar, irgendwie, dann hast du die Familie. Was ist so ein engen Vertraut, der ist automatisch doch eng mit dir erstmal vertraut, außer es hat mal gekracht, ja, weil Blut ist dicker als Wasser und dieses alles, dem kannst du dich immer anvertrauen, normalerweise, ne, und dann ist der nicht mehr da. Gerade in dieser Situation dann, ne, die die Queen hatte.
Genau. Ja. Blut ist dicker als Wasser, das ist ein richtiger Satz an der Stelle. Der zweite ist Jahre binden. Geschwister sind ja in der Regel einfach die Menschen, mit denen wir die längste Zeit unseres Lebens verbracht haben. Also die haben uns begleitet von einem sehr frühen Zeitpunkt an. Das kann man über wenige Menschen in der Regel sagen. Freundschaften kommen und gehen, Arbeitsbeziehungen kommen und gehen, Nachbarn kommen und gehen. Aber Geschwister, die sind einigermaßen auf unserer Ebene. Das heißt, die sterben auch nicht so weit im Voraus, wie unsere Eltern das in der Regel tun, wenn die Dinge normal und naturgemäß laufen, sondern mit denen teilen wir einfach einen ganz großen Teil unseres Lebens. Mhm. Das macht was aus.
Ja, und obwohl die Queen mit, sagen wir mal, der unstetigen Lebensweise von Prinzessin Margaret jetzt nicht immer gerade zufrieden war oder mit übereinstimmt hat. Ne? Vielleicht war es auch so ein Stück, hätte sie auch gerne mal so ein bisschen so sein wollen, aber konnte einfach nicht.
Aber ich stelle es mir auch schwierig vor, so dieses, weißt du, du bist so eng vertraut und besprichst dann vielleicht alles, kannst dich da so fallen lassen, dann denkst du dir so, oh, jetzt macht die das.
Also sie hat ja alles auch mitbekommen, also beziehungsweise Prinzessin Margaret war ja auch viel in den Schlagzeilen, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Aber so dieses Band ist nie gerissen. Aber ich finde nochmal interessant, dieses Blut ist dicker als Wasser. Meinst du nicht, dass dieser Spruch Felicitas auch ein bisschen, sagen wir mal, überholt ist? Also ich meine, man kann ja auch brechen mit Geschwistern.
Das kann man. Das passiert gerade in unserer Zeit auch durchaus öfter, als es wahrscheinlich früher passiert wäre, als die Konventionen und auch der Druck seitens von Institutionen wie Kirche und so weiter nochmal andere waren, als sie es heute sind. Mhm. Ganz ehrlich, als Familientherapeutin bin ich immer sehr vorsichtig damit, Kontaktabbrüche in Familien irgendwie zu fördern. Es gibt ohne Zweifel Situationen, in denen ist ein Kontaktabbruch das einzig Richtige. Ich schaue aber schon sehr besorgt auf diese Entwicklung, die da so in den letzten 10, 15 Jahren gelaufen ist, dass das so relativ schnell und leichtfertig passiert, weil so unserer Erfahrung nach tut es selten gut. Es ist besser, den Kontakt in irgendeiner Form zu halten und die Konflikte in irgendeiner Weise zu lösen. Wie gesagt, es gibt Ausnahmefälle, ganz klar, aber in der Regel wächst man daran, wenn man sich diesem Konflikt nicht entzieht, sondern versucht, dafür einen Weg zu finden. Mhm. Dieses immer so aus dem Feld gehen und sagen, nee, das ist mir zu anstrengend, das ist sowas, das finden wir heute in ganz vielen Kontexten, egal ob es um einen Job geht, egal ob es um einen Partner geht. Diese Vorstellung, es müsste immer alles ganz rund laufen und es müsste so leicht und unanstrengend sein und nur dann ist es okay, die ist verkehrt. Also ich würde mir wünschen, dass die Menschen da wieder etwas sorgsamer mit ihren Beziehungen umgehen.
Mhm. Das stimmt, weil man immer mehr auch davon hört, dass Geschwister brechen, ne, untereinander und sagen...
ja, auch Kinder mit ihren Eltern brechen, solche Dinge. Und das hat in der Regel wirklich ganz viele sehr schwerwiegende Auswirkungen. Die zeigen sich oft nicht unmittelbar. Die zeigen sich dann erst auf der Mittel- oder auf der Langstrecke. Und sie zeigen sich auf beiden Seiten. Also bei denjenigen, denen quasi der Kontakt entzogen wird, weil ich sage, mit dir nichts mehr zu tun haben will. Aber eben auch diejenigen, die den Kontakt abbrechen, zahlen einen ganz, ganz hohen Preis dafür. Das ist häufig nicht sofort erkennbar.
Inwiefern?
Aber nach hinten raus dann schon.
Inwiefern? Wie äußert sich das?
Also du schneidest dich ja, also gerade wenn es ums Thema Familie geht, ist, lassen wir mal die anderen Beziehungen außen vor, aber gerade wenn es ums Thema Familie geht, du schneidest dich ja von deinen eigenen Wurzeln ab. Mhm. Du schneidest dich von deiner Herkunft ab. Mhm. Du brichst mit einem Teil, der integraler Bestandteil ist von dir selber. Das ist ein bisschen so, als würdest du sagen, naja, dieser Teil meiner DNA, der passt mir nicht, den schmeiße ich jetzt mal in den Mülleimer. Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Mhm. Das
du machst dich selbst unglücklich quasi, über kurz oder lang.
Ja, also du lehnst immer mit einem Teil deiner Familie, also bei deinen Eltern ist es ganz stark, bei deinen Geschwistern ist es aber, bist du gewisserweise auch noch da. Du lehnst damit immer auch einen Teil von dir selber ab. Du musst einen Teil von dir selber ja abspalten, weil du kommst ja daher. Das ist das, woher du kommst. Und dann sagst du ja, damit will ich nichts mehr zu tun haben oder mit diesem Teil davon will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist schwierig.
Aber da sind wir schon an einem guten Punkt. Und zwar, was ich ja eingangs erwähnt habe, ja, die Beziehung, die komplizierte Beziehung zwischen Prinz William und Prinz Harry.
Ja.
Dieses auf der einen Seite, dass Prinz Harry vieles ausgeplaudert hat in seinem Buch Spare, ja, und Prinz William das lesen musste und war dann in der Welt oder ist immer noch in der Welt und er hat es dadurch auch gekappt. Das ist, glaube ich, das, was du sagst, ne, Felicitas, dass Harry ja im Grunde da raus ist, in gewisser Weise auch nicht nur aus dieser Institution, sondern auch von der Familie im Prinzip sich abgespalten hat und er, was wir ja so hören, immer wieder Kontakt sucht zu seinem Vater oder auch Bruder.
Bevor du darauf antwortest, Stan, du hast doch Harry und William am Anfang gar nicht erwähnt, oder?
Doch, ich habe gesagt, William und Harry, ihre Beziehung ist kompliziert. Kann man sich
ganz
nicht aussuchen,
Anfang.
Geschwister? Ja.
Okay, na gut, okay, weiter geht's. Jetzt die Antwort.
Schon wieder vergessen, weil so viel zwischendrin war.
Ja,
ne?
Ja.
Genau, die Frage ist, Felicitas, also wie ich das beurteile aus meiner Sicht und was ich so weiß und auch gelesen habe, dass doch das Tischtuch zerschnitten ist, wie man so schön sagt, ne?
Also man könnte es fast meinen. Also man kann aus fast jedem Konflikt, wenn beide Parteien das wollen, irgendwie einen Weg wieder aufeinander zufinden. Aber es bleiben natürlich die Scherben von dem Porzellan, die jetzt unwiderruflich zerdroschen worden sind. Also diese ganzen Verletzungen und öffentlichen Kränkungen, das läuft ja dann auch immer gleich auf der großen Weltbühne. Ja, ist ja schlimm genug, wenn man sich solche Sachen hinter verschlossenen Türen an den Kopf wirft. Aber wenn man weiß, okay, da hat jetzt die ganze Welt dran teilgehabt, kriegt das Ganze ja nochmal so eine Schärfe und so eine besonders bittere Qualität, denke ich mir mal. Mhm. Ja, also finde ich schwierig. Finde ich auch schwierig deswegen, weil das so eine zornige Geschichte ist. Und es gibt so eine ganz einfache Standardregel: Was ich zornig anschaue, das muss ich ja ständig im Blick behalten. Das heißt, ich bin gezwungen, wenn ich im Zorn den Kontakt nach hinten abbreche, immer wieder über die Schulter zu schauen. Das tut er auch, der Harry, ne? Merkt man ja. Etwas, was ich liebevoll anschaue, das kann ich auch aus dem Blick lassen. Also das kann ich auch gehen lassen, weil davon kommt keine Bedrohung. Aber dieses zornige Abbrechen, das ist häufig etwas, was viel, viel mehr Energie bindet, als es gekostet hätte, diesen Konflikt vielleicht anders zu lösen.
Zumal die beiden, die sind ja nur 2 Jahre auseinander. Und die waren ja auch in ihrer Kindheit sehr eng. Und auch der Tod der Mutter hat die beiden ja auch zusammengeschweißt. Also dieses schlimme Schicksal, was die beiden ja teilen, ja. Und dann kommt Spare, also das Buch um die Ecke von Prince Harry oder das Interview mit Oprah Winfrey. Ja. Ich meine, das war ja auch mit vielen Vorwürfen Richtung Familie. Und dann ist alles irgendwie dahin.
Ja, also ich finde es traurig. Andererseits, dieser Tod der Mutter, der war sicherlich auch insofern mit ein Thema bei dieser ganzen Geschichte. Ich glaube, vorher war es halt so, William war derjenige, der von vornherein als Thronfolger bestimmt war, der von vornherein so der Vernünftige und Verantwortungsbewusste war, der auch da ganz stark drauf vorbereitet war. Und der Harry war so ein bisschen so auf der Suche nach der alternativen Rolle, ne? Weil wenn die Rolle vom Vernünftigen, vom Verantwortungsbewussten schon besetzt ist in der Familie und dann kommt das zweite Kind und schaut sich um und sagt, ja, was könnte ich denn hier so machen, weil verantwortlich haben wir ja schon, dann ist es oft so dieses, auch bei Margaret ja, so dieses, okay, dann versuche ich es mal mit dem Thema Lebensfreude, Lebhaftigkeit, vielleicht auch ein bisschen rebellisch, so, ne? Hatten wir ja den Partyprinzen und so. Und wenn man sich so die Familie, die Ursprungsfamilie von den beiden anschaut, dann haben wir ja irgendwie auf der einen Seite den Charles, der dann auch sehr stark so in Richtung William, also so fortgeschrieben wird als Person und als Rolle. Und wäre Diana da geblieben, die war ja schon jemand, der so wieder den Stachel gelöckt hat und auch aus der Rolle getanzt ist. Und ich denke, wenn die da geblieben wäre als Bezugsperson, gerade für Harry als stabilisierende Bezugsperson, vielleicht wäre es dann gar nicht so eskaliert. Also vielleicht hätte er da seine Identität, seine Rolle quasi im Windschatten seiner Mutter tatsächlich besser finden können. In dem Moment, wo sie weg war, war er im Grunde genommen ja so ein irrlichterndes Element.
Aber ist es so, dass die eine Rolle war schon besetzt, also William oder Elisabeth hatten schon diese Verantwortungsrolle besetzt, oder ist es einfach so, dass das zweite Kind immer anders ist? Weißt du, wie ich meine? Oder ist es tatsächlich so, dass man diese Rolle dann ausfüllt? Oder ich meine, man kann ja nicht als Dreijährige oder Dreijähriger schon sagen, okay, hier, meine Schwester, mein Bruder ist ganz verantwortungsbewusst und ich mache jetzt mal die andere oder den anderen. Wie
vielleicht
ist das?
Der zweite ja auch mal der Verantwortungsbewusste, oder geht, ja, das, gar
oder geht
nicht?
Das gar nicht?
Das hört sich jetzt so an, als würden wir irgendwas davon bewusst entscheiden. Das tun wir natürlich überhaupt nicht. Ja. Ja? Gar nicht. Das sind alles unbewusste Prozesse, die da laufen, und daraus beziehen solche Muster natürlich auch ihre Kraft. In dem Moment, wo ich anfange, über solche Dinge nachzudenken und im Idealfall auch zu sprechen, in dem Fall, in dem Moment, wo sowas transparent gemacht wird, in dem Moment verliert es auch ganz viel von seiner Kraft und kann auch gar nicht mehr so zerstörerisch wirken. Aber also natürlich sind es, also das sind Tendenzen, ja. Also es ist nie so, dass alles für jeden zutrifft. Das sind grundsätzliche Tendenzen, die man in Familien und Familienrollen und Geschwisterverteilungen so erkennt, wenn man in die Breite guckt. Natürlich haben wir auch sehr verantwortungsbewusste Zweitgeborene oder auch jüngste Geschwister. Das ist ganz klar. Also bei diesen Beispielen, die wir jetzt gehabt haben, scheint es ganz gut zu passen, würde ich sagen.
Aber es ist ja, irgendwie doch, also am Ende wieder logisch, wenn du mal überlegst. Also in jeder Familie, ne? Du kommst an, du wirst geboren, das ist dein erstes Kind als Eltern schon mal. Dann sagst du, ja, das möchte ich mit auf den Weg geben, da, das präge ich jetzt, du bist mit Eifer dabei, ne? Und dann hast du ja schon was geschaffen. So, und beim zweiten, machen wir jetzt
so
irgendwie,
mit, ne?
Das machen wir wieder so, aber natürlich machst du es nicht, also gar nicht böse gemeint, ne? Aber anders.
Natürlich anders, oder es läuft nur mit, ne?
Also lockerer so, weil, als sonst.
Ja, genau.
Als beim ersten so, zack. Genau, und wenn du dann noch in diesen starken, engen Strukturen aufwächst, wie so einem Königshaus, ne, ja klar, also jetzt wird es mir nochmal bewusst.
Ja, wobei, wenn wir jetzt nach Spanien gucken, ja, ist es ja anders, ne? Da ist ja König Felipe, er ist ja der Jüngste, war ja dann der Thronfolger. Die Schwestern, also Christina, 65 geboren, das war die mittlere, und Elena, 63, die älteste. Und da war es anders, er der Jüngste, aber dann in der Rolle als Thronfolger ganz anders.
Ja, Moment.
Aufgewachsen.
Aber da ist es wieder vielleicht dieses Königliche, weißt
ja,
du, am
das
Ende.
Meine ich. Genau.
Ach, jetzt haben wir, ich sag's mal salopp, ein Mädchen bekommen. So, und jetzt müssen, also schön, finden wir ja toll, lieben wir ja, aber da muss ja noch der Thronfolger, dann haben die vielleicht auch nicht ganz so intensiv.
Naja, aber sie wussten, nein. Naja, gut, aber da stimmt deine Theorie jetzt auch nicht. Ja. Weil Elena ist 1963 geboren und Felipe 1968. Ja. Also sagen wir mal, zu dem Zeitpunkt konnte man ja jetzt noch nicht wissen.
Das stimmt.
Wenn ich da reingrätschen darf, die Theorie passt insofern doch, weil wir dann sagen können, okay, die Elena hatte diese Privilegien, dann kam ja die Christina als nächstes,
genau,
richtig? Genau. Und gerade mittlere Kinder, die fühlen sich oft so ziemlich benachteiligt oder übersehen. Also die müssen ja schon mal konkurrieren mit dem Älteren oder werden verglichen auch mit diesem älteren Geschwister, das so da ist. Und dann kommt zusätzlich zu dieser ohnehin schon nicht so ganz einfachen Position noch, dass dann das jüngste Kind quasi in der Rolle über mich gestellt wird, einfach deswegen, weil es männlichen Geschlechts wird. Das heißt, ich krieg ja gar nichts. Also ich habe nicht die Privilegien der Erstgeborenen, ich habe aber auch nicht die Freiheiten des Nesthäkchens. Ich fall quasi durch den Rost.
Jetzt weißt du, warum die Christina den Schamanen geheiratet hat.
Christina hat nicht den Schamanen geheiratet, ist Spanien, sondern Märta Luise.
Das war ja die andere. Stimmt.
Oh Gott. Aber Felici, das merkst du, mit wem ich das hier zu tun habe.
Aber die Christina.
Ich kann da nichts sagen. Ich bin da häufig auch eher unsicher,
das
wer jetzt.
Immer. Nein, sorry, aber pass auf, die Christina, die hat doch auch so ein Schluri. Ach, die hat den Handballer geheiratet. Wegen Steuerhinterziehung.
So, und auf darum
die,
bin ich
genau,
auch
die hat sich in den Finanz, Udo, genau, die hat sich in diesen Finanzskandal verwickelt. Und ich denke, das kann man schon in diese Ecke so ein.
Pass auf, dann sage ich das aber nochmal, Felicia.
Wieso das denn jetzt?
Moment.
Unsere Podcast-Hörer und Hörer sind jetzt wieder wach und lachen sich jetzt kaputt, weil du jetzt gerade wieder...
Ich hätte das jetzt als Outtake dieses Podcasts genommen, dass ich den Schamanen ihr nachgesagt habe. Der Christine.
Okay, also dass es schon schwierig für sie war, so eine Identität aufzubauen, so eine eigene Nische, die nur ihr gehört. Also die Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber die kriegt sie ja nicht auf dem Silbertablett serviert. Und also ich denke, die hat schon ihre Schwierigkeiten gehabt, da ihre Rolle zu finden. Und auch den Felipe beneide ich tatsächlich nicht, weil wenn man dann als kleiner Bruder der großen Schwester auf einmal klare Kante zeigen muss sagen muss, hier, so geht's aber nicht. Also in so eine Rolle muss man ja auch erstmal reinwachsen, weil normalerweise ist ja die große Schwester, die einem sagt, da geht's lang, kleiner Junge. Und er musste da quasi springen in der Geschwisterfolge und sich ganz anders positionieren aus eben dieser Verantwortung seinem Land gegenüber. Ja. Also darum beneide ich ihn auch nicht.
Oh, und wenn du das mal überlegst, auch dieser Druck dann irgendwie in diesem Spanien-Geflecht da mit Juan Carlos, meine Güte, und dann noch die Schwester dann in der Mitte und dann muss der Felipe, aber... Ein Mods-Typ, er hat es alles geschafft.
Genau. Also ich meine, der war ja kurz nur im, also er ist König, ne? Und dann kam das ja alles, kam dieser Stein ins Rollen. Und der Mann von Christina, der Urdangarin, der hat ja diese Steuern hinterzogen und sie wurde ja auch mit angeklagt, weil sie ja wohl Mitwisserin auch war und in zwei Fällen. Und dann hat einfach König Felipe gesagt, jetzt wird einfach mal der Titel entzogen, der Herzogentitel. Und das ist schon auch ziemlich, also wie du gesagt hast, Felicitas, klare Kante zeigen, ne? Ich muss einfach auch Stärke zeigen, ne? Als König, ne?
Genau. Ich denke, das war für ihn als jüngerer Bruder, würde ich vermuten, vielleicht fast noch ein Ticken schwerer als für Elisabeth damals als ältere Schwester von Margaret.
Ach so, okay, weil es einfach, gut, das ist schon wieder eine andere Rolle und
bist
so.
Ja, der Kleine, ne?
Der Kleine,
Oh, ja, das ist du bist wirklich, der Kleine. Und du sollst jetzt der großen Schwester sagen, so geht's aber nicht. Das funktioniert in der Regel andersrum und ich weiß, wovon ich rede, weil mit so vielen älteren Geschwistern, also ich habe lange drum gekämpft, dass mich irgendjemand mal ernst genommen hat und nicht immer Fehlein genannt hat. Mein Bruder hat mich noch mit 30, in den 30ern Fehlein genannt.
Oh.
Bin ich immer an die Decke geschossen.
Ja, hat er mit Absicht da irgendwann mal gemacht.
Genau,
selbstverständlich.
Ja, ja. Ja, aber auch ganz heftig, da war auch zum Beispiel Christina, war ja auch nicht bei der Krönungszeremonie dabei, ne, von Philippe. Also wo normalerweise die ganze Familie dann da ist, dann muss man sich ja dann auch wieder selbst nochmal schütteln und neu finden. Also jetzt nicht als Philippe, sondern als Christina. Ne? Also es ist schon so eine Spannung, bestimmt auch schwierig. Ne? Aber gut, wahrscheinlich hat die Christina es auch verstanden, weil sie weiß, wie der Laden läuft. Salopp gesagt.
So,
ne?
Sieht's aus.
Ja, das kann man hoffen. Aber also ähnlich wie bei Margaret, das mindert natürlich die emotionale Verletzung kein Deut. Weil natürlich wünsche ich mir von meinem Bruder oder meiner Schwester in erster Linie, dass sie bedingungslos neben oder hinter mir steht, wie ich es gerade brauche. Mhm. Und nicht, dass sie dann halt das Land vor meine Bedürfnisse stellt. Mhm. Auch wenn ich weiß, dass es eigentlich sein muss. Ja.
Das ist dann auch in anderen Konstellationen so. Wir haben ja das schöne Beispiel Unternehmen, ne? Wo dann auch Unternehmensphilosophien, Ziele vor die Familie gestellt werden. Ne? Wie kriegt man denn da so diese Balance hin? Also kriegt man die überhaupt hin oder muss man das einfach akzeptieren?
Also schlecht. Also meiner Erfahrung nach wirklich, also ist das eine echte Herausforderung. Also es gibt Firmen/Familien, die das sehr gut hinbekommen. Das sind aber dann häufig auch Familien, die frühzeitig sich zum Beispiel um so Themen wie Nachfolgeregelungen und wer hat welche Kompetenzen und so weiter bemühen, durchaus auch mit Hilfe von externen Beratern, die dann einfach nüchtern und neutral versuchen, da drauf zu gucken und auch immer wieder genau diese Dinge einfach transparent machen und diese Verquickung von diesen Ebenen hier beruflich sehe ich das so, persönlich ändert es nichts an meiner Liebe zu dir, mit den Familien gemeinsam dann zu trennen versuchen. Aber also gerade in, ich sage jetzt mal, kleineren Betrieben, die jetzt vielleicht auch nicht das Geld oder den Aufwand treiben wollen, sich da in einen großen Prozess, Change-Management-Prozess, wie das Neudeutsch so schön heißt, zu begeben, gibt es da oft ganz, ganz große Schwierigkeiten. Weil klar, wenn es nur mein Chef ist, dann gehe ich am Abend aus dem Büro, knall die Tür zu und sag so ein Depp. Wenn es aber gleichzeitig mein Vater oder mein Bruder ist, dann hat es natürlich eine völlig andere Qualität und dann ist da eine ganz andere emotionale, ein emotionaler Wumms dahinter.
Chrissy Kahn.
Essen. Was hast du jetzt mit? Jetzt haben wir ja verschiedene Königshäuser.
Ja.
Hast du mal was mitgebracht aus Dänemark oder Norwegen?
Dänemark natürlich, Norwegen habe ich auch noch in meinem Täschchen drin, in meinem Royalen.
Nein.
Doch, essen. Natürlich. Zu essen bin ich eher britisch geblieben.
Ah, okay.
Ich gehe mal gerade
deswegen.
Du musstest gerade bitte Felicitas erklären, was wir jetzt hier machen.
Ach so, wir essen jetzt. Das ist ja so ein kleiner, ich weiß gar nicht, wie man auf dieses Essen gekommen bin ursprünglich. Aber ja, weil wir dann immer gesagt haben, es gibt dann ja auch, wenn wir zum Beispiel über die Briten reden, kulinarische Leckereien. Und selbst in England, da gibt es ja viele gute Plätzchen zum Beispiel, Kekse.
Okay.
Und sowas essen wir dann. Oder in Spanien, ich habe schon traumhaften Serrano-Schinken und Käse bekommen hier. Also wirklich, es ist ein Träumchen.
Das ist ja schon jetzt ein ganz kleines bisschen fies, gell?
Ja,
weil
ja.
Den könnte man ja nicht hier durch die Leitung reichen. Ich bin ja zugeschaltet.
Das stimmt. Und dann da trennt sich auch immer die Meinungen hier unserer Experten, die wir eingeladen haben. Weil die einen sagen, oh, ich würde am liebsten gerne weitermachen.
Ja,
und die anderen sagen, ja, wie schade, ich hätte auch gerne was ab.
So, genau. Zu wem gehörst du, Felicitas? Ja. Ich hab's nicht
gehört.
Sie will
auch was abhaben.
Ah, es ist so, okay, alles klar.
Es kommt drauf an, was ihr da jetzt habt. Also, wenn das ein schönes Shortbread ist oder ein schönes Serrano-Schinken, dann wäre ich gleich mit dabei. Wenn es ein Haggis wird oder so, dann bin ich raus.
Also, wir sind eher in Großbritannien unterwegs. Serrano-Schinken wäre auch noch was gewesen. Da habe ich gar nicht dran gedacht gestern.
Ja.
So.
Ja. Wäre mal was anderes gewesen.
Ja. Habe ich auch schon gehabt.
Du ich weiß.
Als Paco zu Gast war.
Ja, Paco.
Der Techniker hier. Schön seit Jahren. Oh. Die Nase lang machen mit den besten jenseits der Scheibe und nie einen Brocken abbekommen.
Hat man das jetzt gehört auf der Aufnahme?
Nee, nicht? Mir jetzt nicht.
Ah,
also ich habe gehört, dass da jemand spricht, aber es war unverständlich.
Okay, gut. Also der Techniker sagt gerade, der uns ja aufzeichnet, sagt, er findet es auch sehr ungerecht, dass wir immer hier alles Schönes essen. Und das stimmt gar nicht. Ich frage immer danach, ob ihr noch was haben wollt. Ja, gut.
Ja, ja.
Also das vergisst man so leicht. Ne?
Ja,
also auf jeden Fall, wir haben von einer schönen britischen Marke Tea Biscuits.
Ja, also man muss immer sagen, die Dosen, die Annelie dabei hat, sehen schon irgendwie
hervorragend
aus. Sehr dekorativ. Ihr könntest die alle irgendwie hinstellen.
Ach, ja, du, ich habe ein paar, aber irgendwann wird es auch zu viel. Ne?
Das ist einfach kopflose Huhn die Dose wieder nicht auf, weil es eingeschweißt ist.
Kriegst du es auf, dann mach ich mal den Tee. Hier, bitte.
Ja.
Hier deine Tasse. William, wir haben immer royale Tassen.
Hallo.
Felicitas. Und zwar, ich habe jetzt heute mal die Queen-Tasse genommen. Und zwar zum 95. Geburtstag der Queen. So.
Okay.
Und Chrissy Kahn nimmt immer, aber immer, immer ja. die Tasse William und Kate.
William und Kate, weil ja. Kate ist einfach...
Ja,
Kate,
ich höre.
Kate ist nämlich eine tolle Frau.
Ja,
so, und deswegen,
ohne Zweifel.
Und deswegen ist nämlich das schon mal per se meine Tasse.
So. Okay, alles klar.
Wenn der aber William schon ja die William Kate hat, dann...
Ja genau, ich wollte gerade sagen, wenn du schon Kate nicht kriegst, dann ja. wenigstens die Tasse. Ja, alles klar.
Aber wenn die mich vorher gekannt hätte, dann hätte sie natürlich mit.
Die war in der Spülmaschine. So, und hier
Madeleine wollte mich ja auch nicht. Naja, gut.
So, hier, bitte, hier ist...
was ist denn das jetzt? Ach so.
Eiertee.
In der Spülmaschine. Sieht aber wieder nicht aus, als wenn sie in der Spülmaschine gewesen wäre, deine Tasse. Felicitas, wir sind wie ein altes Ehepaar. Guck mal, Annemarie, Annelie heißt du ja. Guck mal, jetzt habe ich den Beutel da so zerrissen. Passt.
Das machst du doch jedes Mal. Du bist auch, du sagst, ich wäre ein kopfloses Huhn. Das ist ja ein Witz.
So, jetzt mache ich mal auf. So, die sind ja doppelt verschweißt. Darf ich jetzt schon mal essen davon?
Ja, probier mal.
Oh, das sieht aus wie ein Blatt. Also die Form eines Blattes.
Ja.
Ist das Kräuter oder?
Der steht vorne drauf.
Sweet Butter, Buttery Biscuits with Orange Blossom and Floral Note. Nee.
Was denn?
Also Orangennote.
Ja.
Das schmeckt mir noch deutlich raus. Butter und Orange, also Fett und Orange. Und Floral Notes. Hast du das jetzt gemacht wegen der Meghan Markle? Weil die immer in ihrer komischen Doku in allen Blütenblätter reingemacht hat, oder
das
was?
Das war jetzt Zufall. Ich habe die noch gehabt. Ja, ich weiß, natürlich schmeckt es gut. Mal was anderes. Es ist eine neue, ich glaube, eine neue
Ausgabe. Das ist doch mal, also du bist ja eh nur ein Strich in der Landschaft. Komm.
Na, muss man immer ein bisschen aufpassen, weiß der Chrissy Kahn. So, ich sag's ja jedes Mal, ne? Es ist mal doof, wenn man zugeschaltet ist, weil wenn ihr mit im Studio wärst, dann würdest du nicht.
Ja, dann könnte ich jetzt mit knuspern.
So
ja,
ist das. Okay. Also, cheers.
Okay, ich freue mich jetzt einfach, dass die Kalorien bei euch bleiben.
Ja, ja.
Und ich nicht eine extra Runde um den Block laufen muss hinterher.
Nur bei Chrissy Kahn bleiben die Kalorien. Du bist ja nix. Du bist ja quasi
ja, auch nicht.
Wir kriegen ja schon Sachen geschickt von einer lieben Podcast-Hörerin, Silvia. Die hat uns ein Care-Paket geschickt. Selbst gebacken.
Und du hast dich doch gut gehalten.
Ich verschluck mich jetzt gerade.
Kannst du ja, auch
danke.
Rausschneiden.
Danke fürs Kompliment. Auch wieder ein Outtake. Wir denken nämlich, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, über Outtakes nach. Wir haben vorher drüber gesprochen, aber am Ende könnt ihr mir ja schreiben, hättet ihr Lust auf Outtakes?
Hm? Ja. Das haben wir schon einige unfreiwillig produziert hier.
Ja, genau. Ich sag nur Pete Townsend. Ja, ja, gut.
Ja, hallo. Oh, das sind die Leute, die man kennt.
Ja, ja, genau.
Irgendwelche Flieger von
1914.
So wie wohl einer seine Netflix-Serie nicht geguckt.
Oh, wie?
Ja, The Crown. Okay, da muss man natürlich sagen, in The Crown wird das ja alles überzeichnet. Ne? Also diese Beziehung, weil, sagen wir mal, natürlich gibt es da Spannungen, deswegen reden wir ja auch drüber. Ne? Aber ich meine, man muss ja auch ein bisschen Drama dran kriegen und deswegen werden dann manche Sachen einfach etwas ausgeschmückt, sagen wir jetzt mal
das
so.
Das stimmt,
ne?
Aber dann weiß man für alle Zeiten, wer Peter Townsend ist.
Ach, deswegen, guck mal.
Weil das mit dem Drama serviert wird.
So ist das. Und aber Chrissy Kahn ist ja an der Stelle etwas, ich wie soll ich sagen, sparsam. Ne? So was der das Ausgeben von Geld für Streamingdienste.
Ja, ich habe ja für Netflix extra das 5-Euro-Abo, das günstigste, mir zurechtgelegt. Für diese Meghan Markle-Doku. Mhm, und soll ich dir was sagen?
Musste.
Am Wochenende habe ich es wieder gekündigt. Jetzt läuft
Warum
der Monat noch
denn?
Zu Ende. Mhm. Ich habe doch eh keine Zeit, so viel Fernsehen zu gucken. Sonst hätte ich das wirklich. Aber ich habe es schon
ich dachte,
ausgenutzt.
Weil es keine 5 Euro wert war.
Na, nee, ja, die Doku also, nicht, aber das haben wir ja schon besprochen.
Ja, in unserer letzten Folge. Aber
ja, ich
also,
weiß.
Man braucht halt Zeit dafür. Das ist schon richtig. Aber was ich damit sagen will, ist einfach, dass The Crown, weil wir haben ja auch, also ein Kollege kommt mir in den Kopf von uns, Chrissy Kahn und mir, der mich dann immer, wenn er eine Folge The Crown geguckt hat, mich immer gefragt hat, krass, was da passiert, auch eine andere Kollegin auch noch, erinnere ich mich. Das muss man immer so ein bisschen relativieren, ne, an der Stelle. Ja. Naja, gut. Aber Gott, wahrscheinlich wäre es sonst pottelangweilig. Sonst würde einem wahrscheinlich die Füße einschlafen. Man denkt, ach
das
so.
Das ist ja in erster Linie Unterhaltung und historische
sagen,
Dokumentation.
Ja. So ist das.
Obwohl man sagen muss, diese ganze Nummer mit, also nur mal so ein kleiner Randaspekt noch, zum Abschluss, die Maxima, diese Doku zum Beispiel, ist ja wirklich, ich hatte den Eindruck, dass die wirklich so autobiografisch erstmal ist und wenig zugespitzt. Man hatte immer das Gefühl, oh, da ist eine gewisse Spannung und Zuspitzung und so, weißt du, ihr Vater in Argentinien und so, das war ja auch immer umstritten, alles, was da gelaufen ist.
Aber das stimmt ja.
Ja, genau. Mhm. Und dann spitzte sich das immer so ein bisschen zu und so, aber es war jetzt nie, dass plötzlich die Riesendramen kamen und wieder der Absturz, ja, dann ist der Wilhelm mal weggefahren und so und dann sind sie jetzt auseinander, aber du wusstest ja, dass es nicht so ist und so. Also es ist nie so dieses ganze, diese tiefe Spannung und so, die da kam. das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich glaube, realistischer gestaltet.
Ja, gut, also zurückzukommen zu Geschwisterpaaren, ja, die man sich ja nicht aussuchen kann. Auch die Royals nicht, ne?
Yes.
Zum Beispiel Dänemark, du hattest es ja erwähnt, ne? Und zwar Frederik, König Frederik ja auch mittlerweile, und Joachim, Prinz Joachim. Die beiden nur ein Jahr auseinander und die waren sehr, sehr, sehr eng in ihrer Kindheit, weil die Eltern waren nicht so viel zu Hause und sie sind aufgewachsen mit Nannies und Hauserzieher und Erzieherinnen, sind zusammen zur Schule gegangen und das schweißte sie noch mehr zusammen. Dann gibt's eine Internatszeit, nah beieinander fließt sich das, weil du gesagt hast, du bist mit Abstand die Jüngste. Wie ist das denn bei Geschwisterpaaren, die ganz eng zusammen sind? Also ich rede mal nur, sagen wir mal, von 12 Monaten maximal.
Mhm, habe ich auch. Mein Mann und sein Bruder sind ungefähr so gestaffelt. Und also da sieht man eigentlich auch ganz schön, dass man generell sagen kann, dass alle Geschwister ja grundsätzlich zwei sehr gegenläufige Bedürfnisse mitbringen, ne? Also zum einen dieses Kooperationsbedürfnis, so wir beide gegen den Rest der Welt, also wir halten zusammen und wir halten uns gegenseitig den Rücken frei, also Kooperation, aber eben auch Konkurrenz, weil sie kämpfen natürlich auch immer um Aufmerksamkeit, Anerkennung und Zuneigung bei den Eltern. Also das heißt, Ressourcen sind begrenzt. Das ist wie bei den kleinen Vogeljungen im Nest, die alle gleichzeitig anfangen zu piepsen. Und wer dann halt als erster den Wurm kriegt, das ist der, der am Ende dick und fett ist. Und das, derjenige, der am seltensten den Wurm gekriegt hat, wird vielleicht auch noch aus dem Nest geschmissen, weil er zu schwach ist. Also diese Bedürfnisse, die haben ja alle Geschwister. Und beide Bedürfnisse sind in der Regel bei Geschwistern, die sehr eng aneinander sind in der Geschwisterreihe, noch ein bisschen stärker ausgeprägt. Also bei mir zum Beispiel war es beim Thema Kooperation nicht viel zu wollen, weil die waren ja alle so viel älter als ich. Die haben mir alles immer nur erklärt, aber die haben sich nicht mit mir gegen irgendwen oder irgendwas verbündet.
Ja.
Andererseits hatte ich auch keine Konkurrenz. Also in Sachen Ressourcen, sage ich jetzt mal, die von den Eltern abzugreifen waren, egal Zeit, Aufmerksamkeit, Liebe, sonstiges, musste ich mit niemandem ringen. Das heißt, da bin ich eher als Einzelkind aufgewachsen, in einer privilegierten Position. Es hat so beides.
Jetzt gerade bei Frederik und Joachim, nach dem Abitur war es so, dass die sich auch räumlich getrennt haben. Und dann ging es dann für Joachim nach Australien. Und Frederik ging dann zum Militär. Jeder geht so seinen Weg, ne? Dann kommen Frauen ins Spiel oder Partnerinnen ins Spiel, ne? Oder Männer ins Spiel, je nachdem, ne? Und dann war dann schon so, wo man so erkennen kann, so ein leichter Bruch auch da, ne? Und Joachim hatte ja eine Scheidung dann auch irgendwann hinter sich, hat die zweite Frau geheiratet. Und dann war es auch so, dass plötzlich Mary kam für Frederik und dann all eyes on Frederik und Mary. So das royale Traumpaar dann 2004. Und der Scheinwerfer ging so weg dann auch von Joachim. Der fiel dann so ein bisschen hinten runter, was bestimmt auch ein bisschen schwierig ist.
Auf jeden Fall. Also gerade bei den Royals ist es ja einfach so, dass Medien wie so ein Verstärker auf diese normalen, in Anführungszeichen, Konflikte und Rollen in Familien wirken. Also sowohl die Außenwahrnehmung als auch die Innenwahrnehmung. Also die befeuern ja diese Konkurrenz durch eben, wem schenken wir die meiste Aufmerksamkeit, wen vergleichen wir mit wem. Das heißt, der Druck wird dann immer höher irgendwann und natürlich, auch wenn es dann zu Konflikten kommt, ist das ja auch immer besonders spannend für Medien. Die werden dann auch gerne mal so ein kleines bisschen aufgebauscht. Aber klar, also ich denke, dieser Punkt, den du gerade beschrieben hast, das war wahrscheinlich der Punkt, wo dann dieses Kooperationsbedürfnis oder dieses Gefühl, naja, bisher sind wir mehr oder weniger gleich behandelt worden und jetzt auf einmal trennen sich unsere Wege, nicht nur räumlich, sondern auch in dem Sinne, dass jetzt der eine das Rampenlicht beansprucht und auch anders behandelt wird als der andere. Und dann fällt halt derjenige, der Zweitgeborene ist, so ein Stück weit hinten runter. Ne?
Also das ist interessant. Er hat jede Konstellation, ne? Egal ob du Erster, Mittlerer, Jüngster oder doch nur zu zweit, weit auseinander, dicht beieinander. Das hat alles vielleicht bei einer gewissen Zeit irgendwo einen Vorteil, aber ein Nachteil kommt auch immer irgendwo rein. Also eine Herausforderung, sagen wir es mal so.
Eine Herausforderung, auf jeden Fall.
Egal,
also gerade das Thema Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, wer bekommt mehr, wer bekommt weniger, das ist also gerade für jüngere Geschwister häufig ein riesen, riesen Ding. Also das sind meistens die, die schreien, das ist ja jetzt nicht fair und das, warum kriegt der das und ich nicht? Also
Prinz Joachim, der ist in den USA und diese Prinz- und Prinzessinnentitel wurden ja den Kindern von Prinz Joachim aberkannt, von Königin Margrethe, als sie noch auf dem Thron saß. Das hat auch selbst Prinz Joachim gesagt in einem Zeitungsinterview, dass ihn das sehr getroffen hat. Da entsteht ja auch so eine Dynamik dann, ne, innerhalb der Familie, dass Königin Margrethe die Kinder des Thronfolgers anders behandelt als die Kinder des Zweiten.
Also wir sehen das in normalen Familien häufig dann spätestens, wenn geerbt wird und wenn das Testament eröffnet wird und dann klar wird, okay, wir sind hier gar nicht gleich behandelt worden. Das hat aber auch einfach was damit zu tun, dass wir gerne diese Illusion vor uns und vor unserer Familie aufrechterhalten, dass es in Familien gerecht zuginge. Oder dass Eltern ihre Kinder alle gleich lieben und behandeln müssten. Das ist so ein Ideal, so ein Traum, den wir vor uns hertragen mit vielen anderen Träumen im zwischenmenschlichen Bereich. Und der ist natürlich Quatsch. Also der funktioniert nicht in einer royalen Familie mit dem, was da an Anforderungen und Pflichten hinten dran steht. Der funktioniert aber auch in keiner normalen Familie. Jedes Elternteil, das erzählt, ich liebe alle meine Kinder gleich. Blödsinn. Also jedes Elternteil kann ich nachts um zwei wecken und sagen, dein Haus steht in Flammen, in welches Kinderzimmer läufst du zuerst? Also das ist einfach eine Illusion. Wir hätten das gerne und das ist, wäre ja auch schön. Aber wenn wir dieser Illusion so anhängen, sowohl als Kinder als auch als Eltern, tun wir uns keinen Gefallen. Es ist viel besser zu sagen, ja, ich nehme das wahr, wo die Unterschiede sind, wo ich mich vielleicht mit dem einen Kind leichter tue, als mit dem anderen, weil es mir ähnlicher ist oder weil es meinen Erwartungen eher entspricht. Oder vielleicht auch gerade, weil es ganz anders ist und weil ich das so faszinierend finde. Ich mache mir diese Sachen bewusst, ich mache mir diese Muster bewusst und dann kann ich damit ganz anders umgehen, als wenn ich sage, nee, ich habe euch alle gleich lieb, ich behandle euch alle gleich und es stimmt aber dann halt nicht.
Oh, dieses Beispiel mit dem Brand, ne, mit dem Feuer im Haus. Also ich glaube, die Frage, Eltern zu stellen, das ist schon ziemlich...
Ja.
Harsch, ja. Also ich stelle die auch in der Regel nicht in Therapiegesprächen. Mhm. Also ich frage nicht, in welches Zimmer würden sie laufen. Aber wenn man den Leuten das einfach bewusst macht und einfach so auch diesen Druck rausnimmt und sagt, jetzt überlegen Sie mal und es geht allen Eltern so, das ist nichts Schlimmes. Das Wichtige ist jetzt nur zu sagen, okay, ich werde mir dessen bewusst und ich mache eine bewusste Ausgleichsbewegung in eine andere Richtung. Damit ist doch viel mehr gewonnen, als wenn ich jetzt versuche, hier irgendeinen schönen Schein aufrechtzuerhalten von mir und anderen. Wenn ich dann sage, okay, ja, ich habe so einen Hang in die Richtung meiner Tochter oder meines Sohnes und da kann es sein, dass das andere Kind etwas zu kurz kommt. Gut, jetzt bemühe ich mich gezielt, dem anderen Kind was zu geben oder mehr auf das einzugehen oder dessen Individualität mehr schätzen zu lernen, als ich es vielleicht bisher getan habe. Das kann dem Kind ganz arg viel mehr bringen, als wenn ich weiterhin so tue, als wäre alles gleich.
Aber letztendlich weiß man ja auch da nicht, wie jetzt beispielsweise auch Königin Margrethe das dann auch wieder hinter den Kulissen ausgeglichen hat. Dass sie hat es bestimmt plausibel erklärt. Es ging ja auch um Kosten, ja, Ausgaben. Das ist, steht ja auch wieder. Da ist auch wieder die Rolle der Mutter, die ja die Königin ist und irgendwie ja auch handeln muss in ihrer Funktion, ne? Auch schwierig. Und einer kann dann halt hinten runterfallen, wie jetzt in dem Fall die Kinder von Prinz Joachim. Ne? Und interessanterweise war auch, da ist dann auch wieder was Schlimmes passiert. 2020 hatte Prinz Joachim einen Schlaganfall. Und Frederik, der damals ja auch noch Prinz war, Kronprinz, besuchte dann auch seinen Bruder in Südfrankreich im Feriendomizil. Da gab es natürlich dann auch Fotos von. Und man zeigt, da ist jetzt wieder eine Einheit da. Und was man natürlich auch nach außen gibt, ne? Oder es auch zulässt, ne? Zu sagen, okay, wir müssen da mal ein bisschen gegensteuern, dass man ein anderes Image wieder bekommt. Ne? Also es ist doch nicht so Schlimmes. Aber auch dann wieder diese Öffentlichkeit, also, ne? Die dann wieder eine Rolle spielt.
Das kann ja auch dann auch Balsam auf viele Wunden sein. Wenn demonstrieren wir doch, er ist wichtig, er wird auch geschätzt und auch durchaus auf die Bühne der Öffentlichkeit gehoben.
Aber gut, auch in diesen Familien werden Fehler gemacht. Ne?
So ist es. So. Aber da sind wir eben wieder bei dem Thema. Kommunikation ist alles bei all diesen Geschichten. Gute Kommunikation, offene Kommunikation, wertschätzende Kommunikation. Damit steht und fällt ganz, ganz vieles.
Aber gut, ich meine, es ist natürlich auch viel interessanter, wenn die Schlagzeilen lauten, Frederik und Joachim sind zerstritten, als dass man sagen würde, da läuft alles rund. Und in der Öffentlichkeit zu stehen und also als Familie so öffentlich zu sein, finde ich auch schwierig. Ich finde, das macht auch was mit der Familie. Also, dass man immer im Rampenlicht steht, ne? Und immer irgendwelche Reporter und Reporterinnen vielleicht irgendwelche Geschichten auch erfinden. Auch schwierig für die Familie. Da muss man wahrscheinlich auch ein dickes Fell haben, einfach es nicht lesen wahrscheinlich. nicht, würde ich sagen.
Also das ist sowas, was ich bei allen Promis immer wieder denke. Und also ganz oft sagen ja auch Promis in Interviews, egal welcher Natur jetzt die Prominenz ist, dass sie sagen, nee, das lese ich gar nicht. Dafür habe ich Angestellte, die das sozusagen filtern. Genau. Ja. Und mir dann quasi nur das mitteilen, was ich unbedingt wissen muss. Weil das hält natürlich keine Psyche auf Dauer aus, wenn man sich dem ungefiltert aussetzen muss. Und das sieht man ja, oder hat man gesehen in der Vergangenheit, ja, bei vielen Royals, die auch in die Knie gegangen sind oder anderen Prominenten unter dieser Art der Daueraufmerksamkeit. Wer von uns würde denn sein ganzes Leben in so einem Scheinwerferlicht zubringen wollen? Also ich ganz bestimmt nicht. Bestimmt so viel nicht. Schmerzensgeld könnte mir niemand zahlen.
Nein, auf gar keinen Fall. Lass uns mal ganz schnell noch mal auf ein zweites Geschwisterpaar noch gucken zum Abschluss. Und zwar nach Norwegen, Håkon und Märtha Louise. Klingelt's da?
Ja, der Schamane. Jetzt sind
so,
wir
Märtha
richtig.
So, Märtha Louise, genau.
Auch so quasi das, naja, enfant terrible.
Naja, die Märtha Louise.
Märtha
genau.
Louise, ja.
Und ich meine, weil sie die Ältere ist, sie ist ja 71 geboren und Håkon 1973. Gut, dann sah ja diese Thronfolgeregelung damals nur männliche Erben vor. Und erst 1990 wurde das Ganze geändert. Und ja, Håkon als jüngerer Bruder, so wie bei Philipp in Spanien, daneben
genau.
halt auch,
ja.
ne? Thronfolger. 2018 kam es dann zu der Beziehung mit dem Schaman, den du immer so gerne zitierst, ne?
Ja, genau.
Übrigens war das eine Frage bei Wer wird Millionär?
Ach, ja, ja. Alle sind sehr beeindruckt mit, von dem Schamanen.
Ja, also die Frage war, Chrissy Kanemutsu, hättest du 8000 Euro Frage.
Ja.
Die Beziehung welcher Prinzessin mit dem Schamanen, Durek Verrett, sorgte für so manche pikante Schlagzeile. A. Stephanie von Monaco. B. Amalia der Niederlande. C. Märtha Louise von Norwegen. Oder, jetzt kommt dein Favorit.
Da? Meghan Markle.
Nee.
Dein
Favorit.
Mein Favorit, hier, Christina.
Nee. Dein Favorit? Sag mal.
Kate.
Die andere?
Was?
Madeleine.
Ah, nee.
Doch.
Wie kommt man auf so eine Idee als Redaktion?
Ja,
Mensch.
Die andere Favoritin.
Ja, meine, also, ja, so, ja, genau. Aber es ist trotzdem gut, weil man hat mal davon gehört, aber das sind dann so die, trotzdem die in der zweiten Reihe so wandern.
Ja,
dann kann
ja
man
und Stephanie von Monaco hätte man das ja auch zugetraut.
Genau.
Die war ja auch ganz lang. Enfant terrible.
Ja,
so
ja.
ist das. Ja, sie ist ein bisschen ruhiger geworden, seitdem sie die zweifache Großmutter ist.
Ja.
Also
ja,
ne. von daher, wie es halt so ist. Ne? Es gab ja immer wieder Schlagzeilen über Durek Verrett. Und jetzt die Hochzeit vergangenes Jahr, die haben sie ja verkauft. An die Hello und die Doku an Netflix, ne?
Ja.
So. Da soll auch Håkon gesagt haben, dass es so ein Thema ist, das er schwierig fände, ne? Also ist gerade diese Beziehung. Aber ich meine, das ist ja auch ein Einmischen, wenn es so stimmt, sollte sich dann der Bruder einmischen. Ich meine, sie macht nichts Gewerbliches mehr mit ihrem Prinzessinnentitel, ne? Das wurde ihr ja auch, einmal hat sie es kurz gemacht, wurde ihr untersagt, und die macht es auch nicht mehr. Also sie hält sich an die Regeln. Deswegen können wir auch sagen, sie können auch eigentlich machen, was sie will. Also so im Prinzip wie Elizabeth und Margaret zu sagen einfach, okay, wenn sie das möchte,
aber
dann
das ist ja sowieso schon immer alles so fragwürdig dann und so. Da würdest du auch bei anderen Leuten schon sagen, aha, die ist mit dem Schaman und ach, was macht die Geistheilerin? Aha, was will denn die? Will die uns irgendwie auf den Arm nehmen oder was? Also das ist generell schon so ein sensibles Thema, ja, und so ein Hinhorcher. Und dann bist du auch noch in dem Fokus, das kannst du nicht ablegen.
Und inwieweit sollte man denn eingreifen als Bruderschwester?
Bei ganz normalen Familien oder bei den Royals?
Ja.
Bei ganz normalen.
Ja.
Bei ganz normalen, denke ich, kann man immer das Gespräch suchen, wenn man anfängt, sich Sorgen um den anderen zu machen.
Ah, okay.
Also ich wäre immer sehr, sehr vorsichtig, wenn es nur darum geht, meine Weltsicht oder Vorlieben und Abneigungen jemandem anders überzuziehen, auch wenn es mein Bruder oder meine Schwester ist. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand, der ist mir lieb und wert und der bringt sich jetzt durch, was auch immer er da jetzt vorhat, in irgendeine Gefahr, gesundheitlicher, persönlicher, psychischer, finanzieller, wie auch immer, dann habe ich immer das Recht und die Möglichkeit zu sagen, du, das und jenes ist mir aufgefallen, ich mache mir da irgendwie Sorgen. Mehr nicht. Mhm. Das sind erwachsene Menschen auf der anderen Seite, auch wenn ich mit ihnen zufälligerweise verwandt bin und die treffen ihre Entscheidungen. Also mehr Einmischung würde ich mir tatsächlich verbieten.
Mhm. Ja gut, und die Königsfamilie war ja bei der Hochzeit vergangenes Jahr dann auch. Mhm. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, um Gottes Willen, wir unterstützen das nicht.
Und ich finde es eigentlich wirklich auch schön, wenn dann solche Signale gesendet werden, der Unterstützung oder der Anerkennung oder Wertschätzung oder wie auch immer man das nennen will, weil ich denke, also für die Märtha Louise war das auch nicht einfach. Also eigentlich hat sie diese älteren Positionen gehabt und hat aber diese ganzen Vorteile, die normalerweise mit dieser erstgeborenen Position verbunden sind, ja nicht bekommen und hat dann sicherlich auch so ein bisschen erst suchen müssen. Hat sich dann auch so für was Unkonventionelles, eher rebellischeres, ausgefalleneres, schielenderes entschieden, was man ja eben bei diesen Nachgeborenen dann an verschiedenen Stellen jetzt schon gesehen haben. Und wenn das so passiert, dass es keine unmittelbare Bedrohung oder wirklich Schaden für das Königshaus bedeutet, dass dann die Unterstützung auch kommt, das finde ich ein schönes Signal, einfach zu sagen, ja, auf dieser persönlichen Ebene sind wir weiter für dich da.
Und es zieht sich ja dann auch ein bisschen so wie so ein roter Faden durch die royalen Familien, ne? Dass manchmal die Jüngeren eher die Rebellen, ne? Oder die Rebellen da irgendwie so, die in den so drinsteckt, finde ich. Ne? Das ist ganz interessant. Und das hast du zum Beispiel auch in den Niederlanden. Die Katharina Amalia als dann Thronfolgerin, ne? Von Willem Alexander und die Alexia, die mit den roten Haaren, ne? Die ist auch ein bisschen so, wo ich denke, die hat Feuer und die wird die ist irgendwie anders drauf, ne?
Du meinst, da hören wir noch was, oder? Ja, den Eindruck hatte ich ja auch so. Der Blick auf dem Foto, Kess drauf, auch so ein bisschen. Also im Moment würde man das...
Wer sagt denn sowas heute noch? Du sagst zu mir, mir fällt das Lied It's a Family Affair, ja? Obwohl du es ja kennst, sonst hättest du es ja nicht gesagt. Ja. Aber dann sagst du Kess?
Kess?
Ach Gott, was ein alter Ausdruck.
Ah ja, man muss ja Dinge auch mal beibehalten,
damit nicht alles verloren geht. Also sie ist ein bisschen
Kess drauf. Mhm. So, Kess. Aber das ist ja immer auch was Positives, wie was da drin steckt.
Genau, wie man in der Pfalz sagen würde, die hatte Stay im Sack.
Stecke.
Ja, kennst du das, Felicitas? Weil nämlich, ich habe ja auch rote Haare. Und bei mich hat man auch immer wieder gesagt, ich hätte Stay im Sack. Naja, gut.
Ah, ja, gut, da haben wir ja schon wieder eine Rollenzuschreibung, ne? Weil das ist dann das, also solche, wenn man solche Dinge immer wieder über sich zu hören bekommt, dann werden die auch irgendwann Teil der eigenen Identität und des eigenen Selbstwertgefühls. Also das sind genau die Dinge, die sich dann so verstärken, ne? Also so.
Oder wenn ich immer wieder gesagt bekomme von Chrissy Kahn, ich sei ein kopfloses Huhn.
Richtig, dann verstärkt es die Sache, dann wirst du noch kopfloser.
Noch schusseliger. Oh nein, jetzt muss ich auch noch still sein. Das fällt mir schwer.
Chrissy Kahn.
Was hast du heute gelernt?
Ja. Und? Okay, Pete Townsend, das haben wir ja schon, gell? Das ist jetzt nett.
Pete Townsend ist nicht...
Ja, weiter?
Der von der Rockband The Who gemeint. Also, Kommunikation ist alles. Also, eigentlich abgedroschen, wenn man so will, aber... So war, dass er immer gilt, dieser Spruch. Ne?
Das stimmt.
Ja. Ja, also egal, wo wir jetzt sind und auch in allen Lebenslagen, aber auch in der Familie. Also wo du normalerweise sagen würdest, auch ja, da sagt man auch manchmal, da wird nicht so viel geredet. Aber weißt du, was ich meine? Ich glaube eher, das ist so, zwischen Partnern wird nicht so geredet. Also oder zwischen, auf der Arbeit ist in Sachen unausgesprochen. Und eigentlich müsste man ja meinen, naja, aber innerhalb von Geschwistern und so. Oder Eltern zu den Kindern zumindest. Aber nee, ist es irgendwie auch nicht.
Das stimmt.
Nee, ist es nicht. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, Kommunikation besteht nicht nur in Reden. Wir kommunizieren ja auch nonverbal und durch unser Verhalten ganz arg viel miteinander. Und gerade je besser wir uns kennen, desto mehr merken wir ja auch oder nehmen wir auch die Sachen wahr, die eben gar nicht ausgesprochen werden, die aber ungesagt durch den Raum schwingen und uns dann trotzdem und oft sehr viel stärker noch beeinflussen als das Gesprochene.
Und so als Rat, einer royalen Familie, einen Rat mitzugeben, wie man mit den Kindern umgehen sollte. Also auch gerade dieses schwierige Thema Thronfolger, Nicht-Thronfolger, also Heir und Spare und so. Gibt es da so, sagen wir mal, ein Ratschlag, der immer gilt?
Also transparent mit dieser Situation umgehen, von vornherein sagen, Leute, so ist es, das haben wir uns alle nicht ausgesucht, aber das ist, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was und so ist es. Wir versuchen es so gut wie möglich zu machen, aber das sind bestimmte Sachzwänge, in denen wir uns hier bewegen und da müssen wir uns unseren Weg durchsuchen und dann im Rahmen der Möglichkeiten einfach jedes Kind individuell sehen und tatsächlich so wenig wie möglich vergleichen, so viel wie möglich auf das fokussieren, was das Kind an Talenten und Qualitäten mitbringt und das dann eben zu fördern und zu unterstützen. Okay, du hast deine eigene Rolle im Leben und die ist genauso wertvoll wie die von den anderen. Da gibt es keinen Unterschied.
Aber ich glaube, in der neuen Generation oder in der jetzigen Generation auch schon viel besser. Sehen wir Kate und William mit den drei Kindern. Ja. Da ist es
das
schon
glaub auch
anders.
Ich auch.
Ne?
Das glaube ich tatsächlich auch. Also das sehe ich mit großer Freude, dass junge Eltern ganz generell damit sehr viel bewusster und sorgsamer umgehen, als das frühere Generationen getan haben.
Ja, ich glaube eben halt auch normaler, also gerade in diesen royalen Kreisen, ne, dass man rumgeht wie, wie man sagen würde, normale Menschen, die ja auch nicht immer so normal damit umgehen, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? So dieses... Jetzt machen wir nicht so dieses Standesmäßige und so, sondern jetzt bleiben wir mal ganz bodenständig dann und dann ist es schon mal ganz anders. Ja.
Super. So, Chrisika, du hast keine Geschwister, gut.
Nee, fies unique hatten wir gesagt, genau.
Fies unique, genau. Ich habe Steh im Sack, ne?
Ja, genau, was ist denn das jetzt? Ein Stecke? Nee,
ein Stein.
Ach, ein Stein. Ich dachte immer ein Stock.
Nee.
Das ist nur, weil ihr alle beide aus der Pfalz seid. Wir sprechen da so
komisch. Ich bin eine Reingeschmeckte. Ich bin eigentlich eine Heidelbergerin.
Ich auch sagen.
Ich bin eine Waldpfälzerin.
Ah, echt? Das hört man nicht.
Doch.
Das habe ich jetzt nur gehört, weil sie gesagt hat, reingeschmeckt, weil das sagt man in Baden-Württemberg.
Ja,
immer.
Aber ich habe das sofort gehört, dass Felicitas keine Pfälzerin,
keine Rheinpfälzerin ist.
Nein, das habe ich gehört.
Okay.
Ja, liebe Felicitas, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du mit uns auf das royale Terrain dich eingelassen hast. Ne? Ich hoffe, dir hat's gefallen, mal in
vielleicht großen Spaß gemacht,
in diese Familien zu schauen. Und wir sollten das Thema Schwiegermütter vielleicht auch nochmal angehen.
Ja, unbedingt.
Ne?
Also hast
ja, gerne.
Kannst du schon mal vormerken.
Da fällt mir schon einiges
lohnt
ein.
Sich.
Ja, mit,
ja,
das glaube ich auch. Ja, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich habe ja noch wegen der letzten Folge, habe ich ja von unserer Silvia, die uns das Care-Paket geschickt hat, die hat mir einen Tipp gegeben in Sachen Hefeteig. Du weißt ja, ich habe ja so ein bisschen Probleme mit Hefeteig, ne? So, dass der so gut wird und so. Und sie hat mir jetzt eine besondere Hefeteig-Schüssel empfohlen.
Ach.
Ja, die werde ich mir eventuell zulangen. Ich habe aber leider eigentlich gar keinen Platz mehr. Ich will mich ja eher entschlacken, ne, was so, ne, das alles so betrifft, an Gerätschaften und Töpfe und Tee.
Dann musst du es halt doch mal richtig lernen und dann brauchst du auch die Schüssel nicht.
Das glaube ich nicht. Also auf jeden Fall, ich will es ausprobieren. Vielleicht gibt es jemanden irgendwie in meinem Freundesbekanntenkreis, der so eine Hefeteigschüssel hat. Man teilt ja jetzt auch eher, ne, also als sich das immer selbst anzuschaffen, was ist auch viel sinnvoller ist, nachhaltiger.
Das machen vielleicht die Großstädter. Aber gut, auch wieder ein anderes Thema, das sind die ökologischen Züge, die jetzt plötzlich wieder kommen.
Ja, okay, Chrisika, diese Nachrichten beantwortest du dann, ja?
Ja,
die würde ich dann bekommen. Genau.
Ja.
Liebe Felicitas, ich danke dir, dass du da dabei warst. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und ich wünsche dir tolle Klienten und Klientinnen, vielleicht ein Geschwisterpart, wer weiß.
Ja,
hat,
ne?
Bestimmt.
Chrisika, schön, dass du die Zeit hattest.
Ja, ich habe mich wie immer noch sehr gefreut und wohlgefühlt. In der guten Stube.
So ist das. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
Danke.
Felicitas, dich dir auch. Und
ja, ich wünsche ich auch.
Und ich sage jetzt bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf und bis dann. Und guckt auf Instagram Annelies Royale Welt zum Beispiel oder auf SWR4 Facebook. Da gibt es das ein oder andere Reel über die Royals. Lohnt sich auch. Ne, Chrisika, hast du schon mal drauf geguckt?
Nee, natürlich nicht. Ich habe doch keinen Reel.
Also kein Facebook.
Reel-Gedöns. Doch, das habe ich.
Ah, da kannst du mal drauf gucken.
Ja, endlich.
Chrisika hat Facebook. Ich sag's nur jetzt an dieser Stelle. Wer es noch hat.
Oh, jetzt habe ich es
ausgeplaudert. Von den Älteren, würde ich das mal so sagen.
Unter uns, die das noch kennen.
Ja, genau. Und The Who und so. Ne? Ja. Also, macht's ganz gut. Bis bald. Ciao.
Das war Annelies royale Welt.
It has been a great pleasure.
Indeed, eine große Freude.
Auf Wiedersehen, Annelie Malün.
Auf Wiedersehen, wir hören uns wieder.